Ja, guten Morgen nochmal, auch ganz offiziell von hier vorn. Manchmal hört man Christen sagen, sie wünschen sich die Zustände der Urgemeinde zurück, weil da ja alles so schön und harmonisch gewesen sei. Und wir haben letztes Mal angefangen mit dem Korintherbrief, da hat der Joe uns die erste Predigt dazu gehalten. Und wenn man den Korintherbrief liest, dann merkt man, dass auch in der Urgemeinde nicht alles so eitel Sonnenschein war. Auch in der Urgemeinde hat man sich um Kleinigkeiten gestritten. Auch in der Urgemeinde gab es Hochmut. Auch in der Urgemeinde gab es sexuelle Sünden. Auch in der Urgemeinde gab es Rechthaberei, Prahlerei, Egoismus. Um es kurz zu sagen, in der Urgemeinde gab es Menschen wie dich und mich. Und deswegen ist der Korintherbrief heute noch genauso aktuell wie damals, als ihn Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben hat. Er spricht da Probleme an, die wir heute noch haben, und er zeigt uns auch Lösungen auf. In unserem heutigen Abschnitt, da wird man sehen, wie schnell man sich verrennen kann, wenn man zu viel auf Menschen sieht und zu wenig auf Christus. Und deshalb habe ich die Predigt genannt, nicht ich, sondern Christus. Und sie hat zwei Punkte. Der erste heißt, Christus bringt Einheit. Und der zweite heißt, Christus bringt Frieden. Und jetzt würde ich gerne den Text mit euch lesen, aus 1. Korinther 1, die Verse 10 bis 17. Ich lese den Text aus der Übersetzung von Hermann Menge. 1. Korinther 1, 10 bis 17. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, unter Berufung auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Führt allesamt einerlei Rede und lasst keine Spaltungen unter euch herrschen, sondern steht in gleicher Gesinnung und in derselben Überzeugung festgeschlossen da. Es ist mir nämlich über euch, meine Brüder, von den Leuten der Chloe berichtet worden, dass Streitigkeiten unter euch bestehen. Ich meine damit nämlich den Übelstand, dass jeder von euch als seine Losung ausspricht, ich halte zu Paulus, ich dagegen zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus in Stücke zerteilt worden? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich sage Gott Dank dafür, dass ich niemand von euch außer Crispus und Gaius getauft habe. So kann niemand behaupten, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Doch ja, ich habe außerdem auch noch die Hausgenossen des Stephanas getauft. Sonst aber wüsste ich nicht, dass ich noch irgendeinen anderen getauft hätte. Christus hat mich ja nicht ausgesandt, um zu taufen, sondern um die Heilsbotschaft zu verkündigen, und zwar nicht mit hoher Redeweisheit, damit das Kreuz Christi nicht entleert werde. Ich würde noch gern kurz beten, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke für dein ewig gültiges Wort. Danke, dass es uns was zu sagen hat, heute noch genauso wie damals. Herr Jesus, danke, dass du dich offenbarst, so wie wir es vorher auch gesungen haben. Offenbare dich, wir wollen auf dich hören. Herr Jesus, wir wollen auch gern deine Herrlichkeit sehen und danke, dass wir auch davon was sehen in diesem Textabschnitt. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der sich nicht unoffenbart gelassen hat, sondern der sich sehen lässt in seine Worte und der auch bereit war, auf diese Erde zu kommen. Bitte mach uns bereit, dich zu sehen und auf dich zu hören. Amen. Ja, wir kommen zum ersten Punkt, Christus bringt Einheit. Nachdem Paulus in den Versen 4 bis 9, von dem wir letzten Sonntag gehört haben, viel für die Korinther gedankt hat, da kommt er jetzt zu den Ermahnungen, die doch einen erheblichen Teil des ersten Korintherbriefs ausmachen. Und Paulus lässt sich durch die vielen Gaben, die die Korinther ganz offensichtlich hatten, lässt er sich nicht blenden. Er lässt sich aber nicht durch die ganzen Missstände, die er noch ansprechen muss, nicht dazu verleiten, alles nur noch schwarz zu sehen. Er hat eine Ausgewogenheit, von der wir was lernen können. Auf der einen Seite Fehlverhalten anzusprechen, auch wenn der andere viel Gutes macht. Oder auch das Gute zu loben, auch wenn der andere viele Fehler macht. Und die Ermahnung, die er ausspricht, die kommt nicht aus seinem Bauch raus oder nicht deswegen, weil er irgendwie genervt wäre und jetzt endlich mal den Korinthern seine Meinung sagen will, sondern sie kommt unter der Berufung auf den Namen Jesu. So steht es im Vers 10. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, unter Berufung auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie viel unnötiges Gezänk könnten wir uns sparen, wenn wir negative Dinge nur um Jesu Willen ansprechen würden? Weil wie schnell sind wir dabei, Dinge zu sagen, weil wir genervt sind, weil unser Stolz verletzt wurde oder weil uns das und das nicht passt. Aber es geht eben nicht um mich, sondern es geht um den Herrn. Um seinetwillen sollen wir Dinge ansprechen, um seinetwillen aber auch an einem Strang ziehen. Und das ist eigentlich schon der Knackpunkt. Tue ich das, was ich tue, um Jesu Willen? Tue ich es in seinem Namen? Oder stehen vielleicht andere Dinge im Vordergrund, warum ich eine heftige Diskussion oder einen Streit anfange? Vielleicht die Tradition, das Prinzip oder mein Ego? Wenn es uns wirklich um Jesus geht und um seine Ehre, um das, was er getan hat oder wie er ist, dann ist es wert, dass man sich darüber streitet. Aber wenn die Beweggründe niedriger sind, dann sollte man sich gut überlegen, ob das einen Streit wert ist. Paulus ermahnt die Korinther ja, in der gleichen Gesinnung und in derselben Überzeugung festgeschlossen dazustehen. Und im weiteren Verlauf im Kapitel 1, da wird deutlich, dass diese Gesinnung bzw. diese Überzeugung die Botschaft vom Kreuz sein muss. Da kommen wir nächsten Sonntag dazu, oder übernächsten Sonntag, wenn es um 1. Korinther 1 ab Vers 18 geht. Dieses Kreuz, das muss die Basis und das Zentrum der christlichen Botschaft sein. Aber dazu dann in 2 Sonntagen mehr. Was Paulus hier in den Versen 10 bis 13 anspricht, das ist die Gefahr der Zersplitterung der Gemeinde in einzelne Parteien bzw. Gruppierungen. Und von dieser Zersplitterung, da hat er durch die Leute der Chloe oder wie man den Namen auch immer ausspricht, erfahren. Wir wissen heute nicht mehr, wer diese Leute waren oder wer die Chloe war, aber wir können etwas aus diesem Vorgehen lernen. Ich glaube, dass es diesen Geschwistern, die das angesprochen haben, Paulus gegenüber nicht darum ging, dass Paulus den neuesten Klatsch und Tratsch aus Korinth mitbekommt, sondern sie haben sich, glaube ich, ernsthaft Sorgen gemacht um die Gemeinde. Und vielleicht haben sie es davor ja auch schon der Gemeinde angesprochen, sind auf taube Ohren gestoßen. Das wissen wir nicht. Aber jetzt wenden sie sich an Paulus und er spricht es dann bei den Korinthern an. Bei den Korinthern waren diese Leute offensichtlich bekannt, sonst müsste er sie nicht mit dem Namen nennen. Und indem Paulus hier den Namen von ihnen nennt, da zeigt er uns auch, wie wir uns verhalten sollten. Wir sollten nichts über andere sagen, wenn wir nicht bereit sind, namentlich dazu zu stehen. Ich glaube, so könnte viel Klatsch und Tratsch verhindert werden. Manchmal ist es ja so, dass einem ein Verhalten bei jemand anderem auffällt, das nicht richtig ist, aber vielleicht traut man sich selbst nicht, das anzusprechen. Und natürlich ist es grundsätzlich immer besser, Dinge persönlich anzusprechen. In Matthäus 18, Vers 15 wird man dazu aufgefordert: Wenn dein Bruder sich verfehlt, so gehe hin und halte es ihm unter vier Augen vor. Also im persönlichen Gespräch soll man Fehlverhalten ansprechen. Aber es kann besondere Fälle geben, wo es aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht geht, dass ich das anspreche mit dieser Person. Dann kann ich mit einer weiteren Person darüber reden und sie bitten, diese Sache anzusprechen. So haben es diese Leute der Chloe gemacht. Aber ich muss auch bereit sein, dass mein Name dabei genannt wird. Und ich weiß von dem Pastor, der so auch mit Beschwerden umgeht, wenn Leute zu ihm herkommen und sagen, also das und das hat der und der falsch gemacht, red doch mal mit ihm darüber. Und dann sagt er, ja, das kann ich gerne machen, aber nur, wenn ich deinen Namen auch sagen darf. Und da zeigt sich dann, wie wichtig dieses Anliegen ist. Geht es mir als Beschwerdeführer wirklich um die Sache Jesu oder sind meine Beweggründe doch deutlich niedriger? Auf jeden Fall sehen wir die Korinther, die haben angefangen, und das war dieser Missstand, von dem Paulus da mitbekommen hat, die haben angefangen, sich mehr an die Botschafter zu hängen als an die Botschaft selbst. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos. Und die besonders Frommen, die haben gesagt, ich gehöre zu Christus. Und natürlich soll das unsere Identität sein. Christus soll unsere Identität sein, wir sollen zu ihm gehören. Aber dort in Korinth, da wurde der Name Jesu wohl als bewusste Abgrenzung gegenüber den anderen gebraucht. Im Sinne von, ich gehöre zu Christus, du nicht. Weil du gehörst ja zu Paulus oder zu Apollos oder zu Kephas oder zu wem auch immer, aber ich gehöre zu Christus. Also diese scheinbar besonders Frommen, die sich da auf Christus berufen, waren in Wahrheit wahrscheinlich die Schlimmsten. Und ich glaube, dass wir als konservative, evangelikale, bibeltreue Gemeinde aufpassen müssen, dass wir nicht in dieselbe Falle tappen. Dass wir uns für die einzigen echten Christen halten. Wir in der Münchner Straße 34 in Traunreuth sind nicht die einzigen in Traunreuth, die Jesus lieb haben und die von Jesus geliebt sind. In anderen Gemeinden treffen sich heute Morgen auch Geschwister, die Jesus von Herzen nachfolgen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir mit unserem Verhalten diese Geschwister nicht vor den Kopf stoßen. Im Sinne von, alle, die nicht bei uns in die Freikirche gehen, die können es ja mit der Nachfolge nicht so hundertprozentig ernst meinen. Aber das stimmt nicht. Wir sind nicht die allein selig machende Gemeinde, aber wir glauben an einen allein selig machenden Gott. Und zwar zusammen mit vielen anderen Geschwistern hier in Traunreuth, in verschiedenen Gemeinden und Kirchen und auf der ganzen Welt. Und sicherlich gibt es Unterschiede in bestimmten Lehrfragen, das ist ganz klar. Und ja, ich bin hier in dieser Gemeinde, weil ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Weil ich glaube, dass wir nah dran sind an dem, was die Bibel lehrt. Das soll jetzt nicht hochmütig klingen. Aber wenn ich glauben würde, dass eine andere Gemeinde oder eine andere Kirche näher dran wäre an der biblischen Lehre, müsste ich konsequenterweise wechseln. Wenn ich überzeugt wäre, die anderen sind auf einem besseren Weg, dann sollte ich dorthin gehen. Bin ich aber nicht. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber ich weiß mich trotzdem mit denen verbunden, die Jesus, unserem Herrn, aufrichtig nachfolgen. Trotz aller Unterschiede in verschiedenen Lehrfragen. Das heißt nicht, dass wir alle zu einer großen Gemeinde oder uns zu einer großen Kirche zusammenschließen müssten, wie es ja eigentlich Bestrebung der Ökumene ist. Eine große, weltumspannende Kirche, eine Organisation. Nee, es geht nicht um organisatorische Einheit. Der Bibellehrer Erwin Lutzer, oder er kommt aus Amerika, wahrscheinlich heißt er Erwin Lutzer, der drückt es in seinem Buch Einig in der Wahrheit, drückt er das folgendermaßen aus. Alle wahren Gläubigen sind Glieder des Leibes Christi und dieser Leib ist unzerteilbar. Daher drängt uns Paulus, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens, steht in Epheser 4, Vers 3. Und nicht eine organisatorische Einheit. Die Einheit des Geistes besteht unter allen Gläubigen, trotz ihrer lehrmäßigen Verschiedenheiten. Wir sollen diese Einheit bewahren, nicht herstellen. Es geht also nicht darum, dass wir uns als Christen alle zu einer weltumspannenden Kirche zusammenschließen, sondern es geht darum, dass wir erkennen und anerkennen, dass Gottes Gemeinde bereits weltweit besteht und dass wir Teil sind davon. Ich war in meinem Urlaub in meinem Heimatdorf und bin dort nach langer Zeit mal wieder in den evangelischen Gottesdienst in der Kirche gegangen. Und ja, die Predigt dort gehalten wurde, hätten wir hier genauso halten können. Und ich habe mich danach mit einigen Leuten unterhalten, die ich noch von früher kannte. Und die sind genauso hingegebene Christen, wie wir sie hier auch haben. Auch Menschen, die Jesus von Herzen nachfolgen, auch wenn sie vielleicht in manchen Lehrfragen eine unterschiedliche Meinung haben, trotzdem gehören sie genauso zum Leib Jesu dazu, wie wir. Aber jetzt zurück zu uns nach Traunreuth, hier in der Münchner Straße 34 oder auch an die angeschlossenen Funkhäuser. Haben wir innerhalb der Gemeinde vielleicht auch solche Gruppierungen? Gibt es bei uns vielleicht auch solche Tendenzen, dass der eine sagt, ich halte mich zu dem und dem, und der andere sagt, na, aber ich halte mich zu diesem? Wahrscheinlich schon. Wir haben alle irgendwo unsere Vorlieben. Dem einen liegt vielleicht der eine Prediger mehr, dem anderen ein anderer. Und ich glaube, das ist ein Stück weit normal. Gott hat uns ja unterschiedlich geschaffen. Aber wenn es so weit kommt, dass ich, wenn der Bruder XY predigt, gar nicht mehr in den Gottesdienst komme oder schon am Anfang seiner Predigt abschalte, weil der mir einfach nicht passt, dann liegt was im Argen. Weil es geht nicht um den Prediger, der hier vorne steht, sondern es geht um das, was Jesus uns zu sagen hat. Unser Herr, der kann, und jetzt überspitze ich ganz bewusst, er kann durch den miserabelsten Feld-, Wald- und Wiesenprediger genauso reden wie durch den Bibelschuldozenten mit Doktortitel. Es kommt darauf an, dass ich mir was sagen lasse. Es kommt darauf an, dass ich bereit bin, dass Jesus zu mir spricht, ungeachtet dessen, wer sein Botschafter ist. Und dann gibt es hier bei uns in Traunreuth sicherlich auch unterschiedliche Erkenntnisse über bestimmte Streitfragen. Hat der Mensch jetzt eigentlich einen freien Willen? Kann er sich aus sich heraus für Gott entscheiden oder nicht? Die Frage der Entrückung, wann wird sie sein? Vor, mitten oder nach der großen Trübsal? Was ist die richtige Textgrundlage für unsere Bibelübersetzungen? Und wahrscheinlich gibt es noch einige mehr solche Streitfragen. Und natürlich darf man darüber reden, man darf auch darüber angeregt diskutieren, man darf Argumente austauschen. Aber wir sollten immer im Kopf behalten, dass der andere von Jesus genauso geliebt ist wie ich. Sogar dann, wenn er eine andere Meinung hat als ich, auch wenn wir uns das vielleicht schwer vorstellen können. Und genau deshalb sollten wir in Liebe und Respekt miteinander umgehen. In dem Bewusstsein, dass unsere menschliche Erkenntnis Stückwerk ist und das auch bleiben wird, bis wir hier zum letzten Mal die Augen zumachen. Und Paulus macht den Korinthern sehr deutlich, dass sie mit ihrer Parteienbildung auf dem Holzweg sind. In Vers 13, da fragt er ganz provokant, ist Christus in Stücke zerteilt worden? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Und natürlich ist die Antwort auf alle diese Fragen nein. Und deshalb soll Jesus im Zentrum der Gemeinde stehen, nicht irgendwelche Lehrer, theologischen Systeme oder Streitfragen. Weil Christus ist der, der Einheit bringt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Christus bringt Frieden. Manche missverstehen diese Verse 13 bis 17 so, dass Paulus hier von der Taufe irgendwie abfällig reden würde. Beziehungsweise, dass die Taufe nicht so wichtig wäre. Und das stimmt so nicht, weil in Vers 13, da nennt Paulus die Taufe in einem Atemzug mit der Kreuzigung. Und die Kreuzigung Jesu, die ist jetzt wirklich ein sehr zentraler Bestandteil des christlichen Glaubens. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Paulus selbst hat sich direkt nach seiner Bekehrung taufen lassen. Kann man nachlesen in der Apostelgeschichte. Noch bevor er was gegessen hat, obwohl er 3 Tage lang gefastet hat, er hat sich zuerst taufen lassen und dann erst gegessen. Also so unwichtig kann es nicht sein. Und er selbst hat auch Taufen durchgeführt, wie er hier im Korintherbrief auch schreibt. Aber das Taufen war eben nicht seine primäre Aufgabe, nicht der erste Auftrag. Johannes der Täufer, wie der Name schon sagt, der wurde zum Taufen ausgesandt. Paulus hatte einen etwas anderen Auftrag. Er ist predigend durch den Mittelmeerraum gezogen. Und die Taufe hat er wahrscheinlich anderen überlassen. Vielleicht denen, die zuerst gläubig wurden, wir wissen es nicht genau. Und vielleicht hat er es ganz bewusst aus dem Grund gemacht, dass sich niemand was drauf einbilden kann, von dem großen Apostel Paulus getauft worden zu sein. Und bei Jesus war es eigentlich ganz ähnlich. Auch im Leben von ihm war das Taufen nicht die wichtigste Aufgabe. In Johannes 4, 1 bis 3 kann man nachlesen, also Johannes Evangelium, Kapitel 4, 1 bis 3. Als nun der Herr erfuhr, den Pharisäern sei zu Ohren gekommen, dass Jesus mehr Jünger gewinne und taufe als Johannes, übrigens taufte Jesus nicht selbst, sondern nur seine Jünger, verließ er Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Also auch unser Herr Jesus hat das Taufen anderen überlassen, auch wenn er natürlich die Oberaufsicht drüber hatte. Und sicherlich können wir davon ausgehen, dass er, während diese Menschen da angekommen sind und sich taufen lassen wollten, dass er nicht stumm dastand und nichts gesagt hat oder darauf geachtet hat, dass der Mindestabstand eingehalten wird und Masken verteilt hat. Nein, er hat sicherlich ihnen gepredigt in dieser Zeit. In Johannes 18, Vers 37, da beschreibt er seinen Auftrag auf der Erde so: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und das hat er sicherlich auch da getan, als die ganzen Menschen kamen, um sich taufen zu lassen, auch wenn er selbst sie nicht getauft hat. Und als Paulus damals von Jesus dann berufen wurde, da hat er eine gewisse Stellenbeschreibung bekommen, und die können wir nachlesen, der Apostelgeschichte 9. Also diese Stellenbeschreibung, wenn man so nennen möchte, heißt folgendermaßen, Apostelgeschichte 9, die Verse 15 und 16. Dieser Mann ist für mich ein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Heidenvölker und Könige und vor die Kinder Israel tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Und in dieser Stellenbeschreibung, da lesen wir nichts von der Taufe. Während bei den anderen Aposteln, ihr kennt die Verse aus Matthäus 28, die Taufe ausdrücklich erwähnt wird und ganz klar dabei steht. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Der Auftrag zur Taufe ist also ein allgemeingültiger, den haben die Jünger alle bekommen. Aber Paulus wurde eben nicht ausdrücklich zum Taufen ausgesandt. Und hier in diesem speziellen Fall in Korinth, da ist er dankbar dafür, dass er dort nur wenige getauft hat. Warum? Nicht, weil die Taufe nicht wichtig wäre, das haben wir gerade gesehen, die ist wichtig, sondern weil er wusste, wie diese Menschen da drauf waren, weil er wusste, dass sie sich sonst was drauf einbilden würden, von ihm getauft worden zu sein. Und dass diese Einbildung noch mehr Unfrieden in die Gemeinde gebracht hätte, wie es sowieso schon da war. Aber das Evangelium, die frohe Botschaft, die ist ja nicht dazu da, Unfrieden in der Gemeinde anzurichten, sondern um Frieden zu bringen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Gleich der dritte Aspekt dieser Frucht des Geistes ist Friede. Das Evangelium bringt den Menschen Frieden mit Gott. Und diejenigen, die Frieden mit Gott haben, die sollen auch danach streben, Frieden mit anderen zu haben. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so lebt mit allen Menschen in Frieden. Römer 12, Vers 18. Von uns soll also kein Streit ausgehen. Und wenn es doch mal zum Streit kommt, dann sollten wir die Ersten sein, die den anderen die Hand zur Versöhnung reichen. Weil Jesus Frieden gebracht hat, sollen auch wir Friedensstifter sein. Nicht, weil wir das müssen, sondern weil das dem Wesen unseres Herrn entspricht und weil er dieses Wesen durch seinen Geist in uns hervorbringt. Und deshalb ist es so völlig widersinnig, was die Korinther da getrieben haben, dass sie sagen, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas. Dieses Verhalten stand im völligen Gegensatz zum eigentlichen Anliegen des Evangeliums. Und auch für uns heute muss es noch eine Warnung sein. Wir sind dazu berufen, Frieden zu stiften und nicht dazu, uns über Streitfragen zu zerfleischen. Und ich habe mich in den letzten beiden Wochen etwas mehr mit einer dieser Streitfragen auseinandergesetzt. Die Frage nach dem freien Willen des Menschen, also die Frage, ob sich ein Mensch grundsätzlich mal frei entscheiden kann, ob er das Gute oder das Böse wählt, ob er sich für Gott entscheidet oder nicht. Wo die einen sagen, ja, das kann dieser Mensch. Gott gibt jedem Menschen die Chance, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Und die anderen sagen, nein, der Mensch ist durch die Sünde dermaßen verdorben, dass nur ein direktes Eingreifen Gottes in das Leben dieses Menschen ihn von dem Weg der Sünde auf den Weg des Heils bringen kann. Aber wenn Gott das tut, wenn er sich entscheidet, da einzugreifen, dann kann dieser Mensch der Gnade Gottes gar nicht mehr widerstehen. Er muss diese Gnade annehmen und er muss sich für das Heil entscheiden. Also ganz grob zusammengefasst. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass beide Seiten oder dass auf beiden Seiten wirklich hingegebene Christen stehen. Menschen, die unseren Herrn Jesus von Herzen lieben, die das Wort Gottes als absolute Autorität respektieren und die das tiefe, tiefe Anliegen haben, Gott zu ehren. Und trotzdem kommen sie bei diesem Thema zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Und natürlich darf man darüber reden, man darf darüber diskutieren, aber das sollte nicht im Unfrieden oder Streit enden. Ich glaube, dass man bei diesem Thema sehr viel von Gottes Wesen lernen kann. Während die eine Seite die Souveränität Gottes sehr betont und ihn als den einzig Handelnden darstellt, hat die andere Seite vielleicht mehr die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes im Blick, was dann wiederum zu einem Staunen über die Gnade Gottes führt. Und für uns in unserem systematischen Denken, die wir gern Dinge in Schubladen einsortieren und ja gern so einzelne Punkte haben, und genau erklären wollen, wie das alles so abläuft, da entstehen bei diesem Thema Widersprüche. Aber Gott vereint alle diese Eigenschaften in sich zu einem vollkommenen Ganzen. Und bei allen berechtigten Diskussionen müssen wir das im Blick behalten. Wir glauben nicht an ein theologisches System, sondern wir glauben an eine Person. Wir glauben an einen unfassbar wunderbaren Gott, den wir mit unserem Verstand nicht einfangen können, weil er unendlich viel größer ist als wir. Und ich hatte so ein Bild vor Augen, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, als ob man in so eine Schatztruhe reinschaut. Und wir können diese Schatztruhe so einen kleinen Spalt weit öffnen und wir sehen da drin lauter Gold und Edelsteine und alle möglichen herrlichen Dinge, die uns da entgegenstrahlen. Wenn wir da in Gottes Wesen reinschauen und wir sind schon von diesem kleinen Blick in diese Schatztruhe total fasziniert. Aber wie wird es erst sein, wenn wir Gott in seiner ganzen Herrlichkeit sehen können, wenn wir das ganze Bild irgendwann mal sehen, nicht nur den kleinen Ausschnitt? Ich glaube, dass wir die anderen Sichtweisen in solchen Streitfragen viel mehr als Ergänzung unseres Gottesbildes sehen sollten und nicht als Angriff auf unsere persönliche Erkenntnis oder unser theologisches System. Und dann können wir auch in Frieden miteinander darüber reden und diskutieren. Und ich möchte hier noch Römer 11, die Verse 33 bis 36 zitieren, die uns Gottes Wesen auch nochmal vor Augen stellen. O welche Tiefe des Reichtums, Römer 11, 33 bis 36, o welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.